Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Das Hohelied der Freundschaft. Liebe, Aufmerksamkeit, Vertrauen, Hoffnung schenken sie einem, die treuen Wegbegleiter, die Freundinnen und Freunde. Nur einen Anruf sind sie entfernt, halten zu einem bis zum bitteren Ende. Friends will be friends. Musik, Literatur, Kunst, sie erzählen uns große Geschichten von inniger Freundschaft und vom kompletten Gegenteil, nämlich von giftiger Feindschaft. In diesen Sommerwochen wollen wir in Kultur heute genau solche Geschichten hören, von Freunden und von Feinden, in Geschichte und Gegenwart, in Kultur und Psychologie, in Politik und Gesellschaft. Denn gerade in Zeiten der Polarisierung ist das entweder bester Freund oder erbittertster Feinddenken besonders ausgeprägt. Zum Auftakt heute ein Gespräch über Freunde und Feinde in der Literatur. Aber erst einmal geht's in die bayerischen Voralpen. Freunde und Nachbarn, Kollegen und ganze Familien, alle 10 Jahre ist Oberammergau auf den Beinen und spielt das Leiden Christi nach bei den Passionsspielen. Das war Tradition seit dem 17. Jahrhundert. Die Pest war überstanden, das abgelegte Gelübde musste von nun an erfüllt werden. Tradition hat mittlerweile auch, dass Christian Stückel Spielleiter in Oberammergau ist, er, der im Hauptberuf eigentlich Intendant des Münchner Volkstheaters ist. Für seine inzwischen 4 Passionsinszenierungen ist er gelobt und ausgezeichnet worden, nicht zuletzt auch dafür, dass er das Stück von seinen antisemitischen Inhalten befreit hat. Stückel und Oberammergau, an der Kombination besteht eigentlich kein Zweifel, möchte man meinen. Doch nun kündigt der Gemeinderat für die Passionsspiele 2030 an, das Amt des Spielleiters offen auszuschreiben. Unser Bayern-Korrespondent Tobi Krone hat Christian Stückel gerade eben noch in München getroffen und ich vermute mal, er hält nichts von einer offenen Ausschreibung oder will sich nicht nochmal in ein Bewerbungsverfahren begeben?
Auf bayerisch gesagt, na, definitiv nicht. Christian Stückel hat darauf gar keine Lust. Wir hören neu rein.
Das letzte Passionsspiel war aus meiner Perspektive künstlerisch das Beste, war aber auch wirtschaftlich mit das Beste. Also man weiß zumindest, was man von mir zu erwarten hat. Wenn ich jetzt ein Bewerbungsschreiben machen muss und dann womöglich nur ein Konzept vorstellen muss, dann finde ich es ein bisschen, ja, also fast kommt es fast drüber ein bisschen wie Verarsche.
Also gerade wenn man sich die Zuschauerzahlen der Spiele 2022 unter Spückel ansieht, 91% Auslastung und das in der doch noch sehr schwierigen, auslaufenden Pandemie, erwartet waren damals 85%. Christian Stückel hat wirklich goldene Hände, das beweist er auch immer wieder am Volkstheater in München. Aber jetzt soll auch er sich wieder bewerben. Das fühlt sich schon komisch an.
Ja, nun sind aber ja eigentlich Theaterleitungspositionen auf Lebenszeit eine Sache der Vergangenheit. Geht der Gemeinderat in Oberammergau da nicht einfach nur mit der Zeit und führt ein, was längst andernorts Usus ist und Christian Stückel müsste sich womöglich damit abfinden?
Also zunächst, diese Auswahl wurde schon immer jedes Mal vom Gemeinderat neu getroffen. Der erste Bürgermeister Andreas Röde sagte mir heute, er will die Auswahl für dieses wichtige Amt transparenter machen und er wolle vor allem auch die BürgerInnen seiner Gemeinde mitnehmen. Die sollen zum ersten Mal dabei sein dürfen, wenn die Bewerbenden ihre Konzepte vorstellen und zwar davor, bevor der Gemeinderat dann in knapp einem Jahr die Entscheidung fällen soll. Bemerkenswert war dann das Argument des Bürgermeisters, bisher sei derjenige Spielleiter geworden, der die besten Kontakte zur Politik hatte. Und da habe ich ein bisschen gestockt, denn Christian Stückel war absolut nicht besonders beliebt in der Lokalpolitik für diese innovative Art und auch für seine klaren Worte immer wieder. Er musste 2000 sogar ein Bürgerbegehren gegen den Gemeinderat anstrengen, um weiter Spielleiter zu bleiben. Die letzten beiden Male habe es dann gar keinen anderen Bewerber gegeben, sagt Stückel. Bewerber müssen dann auch in Oberammergau wie alle anderen Mitwirkenden Kriterien erfüllen. Das heißt, entweder mindestens 20 Jahre in Oberammergau schon leben oder gelebt haben. Eine Sache, die Stücke übrigens für überkommen hält. Und außerdem wünscht sich der erste Bürgermeister Andreas Röde auch eine gewisse Professionalität, wie er mir heute gesagt hat. Wir hören mal rein.
Es ist extrem wichtig, dass ein gewisses Niveau gehalten wird. Also das kann jetzt nicht jedermann machen oder jeder Frau. Natürlich spielt man Laientheater, aber es ist schon ein sehr professionelles Niveau mittlerweile. Und ich glaube, das erwartet der Markt auch.
Tja, und bei dieser Markt- Anforderungen, da hat Christian Stückel natürlich eigentlich die besten Chancen.
Worum geht es aber jetzt eigentlich im Kern, wenn man sich die ganze Sache ansieht? Ist das ein Machtkampf, auch mit Konkurrenten, die es gibt? Oder einfach nur eine Diskussion um die inhaltliche und personelle Ausrichtung dieser Passionsspiele in Zukunft?
Also Stückel sieht es ganz klar als Machtkampf, und zwar mit dem Gemeinderat, mit dem er sich schon seit jeher zum Beispiel über Rücklagen streitet, wie viel Geld also von diesen vielen Gewinnen sozusagen für die nächste Inszenierung aufgehoben werden sollen. Und ich würde auch sagen, nicht alle Argumente des Gemeinderats sind jetzt nachvollziehbar für mich. Aber es könnte natürlich jetzt dann auch tragisch enden sozusagen. Stücke selbst hat ja gekämpft für Öffnung, zum Beispiel, dass verheiratete Frauen mitspielen dürfen. Und er hat auch gegen Widerstände für seinen muslimischen zweiten Spielleiter, den Berufsregisseur Abdullah Karatscha, gekämpft. Auch ein Oberammergauer übrigens. Ich erinnere mich, vor knapp 10 Jahren war das Aufregerthema, über das man berichten musste. Und jetzt könnte Karatscha, dieser Ziehsohn sozusagen, ihn beerben, denn Karatscha wird sich auch bewerben, dem Vernehmen nach. Ich habe ihn heute nicht erreichen können, trotz mehrfacher Anfragen. Und das ist sicherlich ein ernstzunehmender Konkurrent für Stickel. Aber klar ist auch, was ich gerade so gemerkt habe im Volkstheater, als ich Christian Stückel gegenüber saß, er hat definitiv noch den Dampf, wie er sagt, in die Kampfabstimmung zu ziehen.
Okay, der Streit findet also statt und geht womöglich weiter. Streit bei den Passionsspielen Oberammergau. Herzlichen Dank an unseren Bayern-Korrespondenten Tobi Krone. Das zwischenmenschliche Gegeneinander und das Miteinander wollen wir uns in den kommenden Wochen in unserer Sendung näher anschauen. Und weil es in der Weltliteratur nur so wimmelt vor engen Gefährten, besten Freundinnen, vor treuen Kameraden, aber auch vor Erzfeinden, Rivalinnen und Widersachern, deshalb haben wir uns für unser Freund- und Feind-Auftaktgespräch mit dem Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch verabredet. Und ich habe ihn gefragt, was finden Sie literarisch spannender, wenn zwei Menschen wie Feuer und Wasser sind oder wenn sie wie Pech und Schwefel zusammenhalten? Wo ist mehr Musik drin?
Nun, die Feindschaft ist natürlich handlungsintensiver. Da gibt es Tote, da gibt es Eskalationen, da kann man fliehen, da kann man entdeckt werden. Liebe, wie lange hält man das aus, wenn dann ganz enges und harmonisches Verhältnis ist? Da kriegen Sie keinen 1000-Seiten-Roman voll. Am spannendsten ist natürlich, wenn aus Hassverhältnissen auf einmal Liebesverhältnisse werden. Das ist dann ganz große Kunst.
Das ist ganz große Kunst und die findet sich ja sogar in der Geschichte, so ein Transformationsprozess. Ein prominentes Beispiel genau dafür sind Goethe und Schiller, die sich 1788 zum ersten Mal trafen. Das war keine Liebe auf den ersten Blick. Goethe schrieb über den Anfang, Schiller war mir verhasst. Und später dann nach einem regen Briefwechsel, nach produktiver Zusammenarbeit und enger Freundschaft, schreibt Goethe zu Schillers Tod, ihm sei die Hälfte seines Daseins entrissen worden. Also ohne respektlos sein zu wollen, das ist die filmreifste aller literarischen Transformationen.
Ja, da wird wirklich aus einem ganz starken Konkurrenzverhältnissen dann eben wirklich das stabile, souveräne Freundschaftsbündnis, wobei beide, Schiller und Goethe, genau wissen, was sie selbst besser können als der andere. Die Dramen von Goethe sind ja unter uns gesagt nicht sehr bühnentauglich, wenn man von Faust absieht. Schiller ist derjenige, der die Tatort-Krimis damals schon eben auf die Bühne bringt. Und dann teilen sie sich eigentlich ganz hübsch auf. Was kann ich besser, was kannst du besser? Und das führt dann zu einem komplementären, souveränen Verhältnis zwischen diesen beiden Klassikern, die da auch in Denkmälern vereinigt sind.
Was haben die genau gesucht? War das befruchtende Konkurrenz oder war das eher ein Kräftemessen, was sie beim anderen gesucht haben?
Nun, es war vor allen Dingen ein Bündnis. Die haben gemerkt, dass da eine neue Generation ranreift. Goethe ist 1749 geboren, Schiller ist 10 Jahre jünger. Aber dann kommen diese frechen Romantiker, Flegel, Novalis, Tieck und wie sie alle heißen, Schleiermacher. Und die heizen den Klassikern ganz schön ein. Und dann muss man das auch mal fast strategisch sehen. Die beiden Klassiker verbünden sich gegen diese frechen jungen Leute und wollen denen mal zeigen, wer eigentlich das Sagen hat. Also wo kommen wir dahin, wenn die Leute sich mehr für das Werk eines anderen interessieren? Wer jetzt Novalis liest oder Tieck liest, der liest nicht mich, Klammer auf, Schiller oder Goethe. Und das darf doch überhaupt nicht sein. Lesezeit und Lebenszeit sind begrenzt.
Die sogenannten Xenien haben die beiden gemeinsam publiziert, also kleine Reime, die eben meist auf literarische Gegner abgezielt haben. Also ist das ein gutes Beispiel dafür, dass gemeinsame Gegner eine Freundschaft noch mal stärken können?
Ja, und dann haben wir ja eben die Schulbildungen, auch die Romantiker etwa schließen sich dann ja zusammen. Oder springen wir ein paar Jahrzehnte später, man ist dann entweder militanter Wagnerianer oder gegen Wagner, nicht? Oder für Thomas Mann oder für Brecht. Und man sagt, also nur eines von beiden kann der Fall sein. Man macht eine Lagerbildung und akzeptiert die Leute, die zum eigenen Lager gehören. Und man bekämpft dann aber gemeinsam die anderen, die nie und nimmer unser Niveau erreichen.
Und ich als Rezipientin, die nun überhaupt nicht auf dem Niveau schreiben oder komponieren kann, die begibt sich quasi auch in so ein Lager hinein?
Ja, man muss das nicht machen, aber sehr viele machen das ja. Man ist dann für oder gegen Handke, man ist für oder gegen Kehlmann oder Martin Mosebach, der hochgradig umstritten ist. Das sind eigentlich Spiele, die seit Jahrhunderten etabliert sind. Wenn man will, kann man die bis ins Mittelalter zurückdatieren. Und dieses Spiel wird eigentlich bis heute gespielt, wenn man mal dran denkt, wie scharf da auch geschossen wird, dann ist das irre. Ich habe mir notiert, einfach als nur ein Beispiel, das wirklich fies ist, dass Robert Gernhardt über Böll schreibt. Der Böll war als Typ wirklich klasse. Da stimmte Gesinnung und Kasse. Er wäre überhaupt erste Sahne, wären dann nicht die Romane. Ist das nicht gemein?
Ja, das ist der Schuss sozusagen im allerletzten Moment.
Ja, da wird er erledigt. Nicht erst hinterhältig aufs Podest gehoben und dann wird er niedergemacht.
Wie viel Spiel und wie viel Ernst ist bei so einer Sache dabei? Bei Robert Gernhardt ist natürlich der Spaß an der Sprache und am Reim ganz groß. Aber ist das ein gutes Beispiel dafür, dass der Witz am Ende immer das Schlüsselloch ist, durch das die Wahrheit pfeift?
Nun ja, das haben Sie schön formuliert. Manchmal ist das schwer zu entscheiden. Eine andere Notiz, die ich mir gemacht habe, Brecht und Thomas Mann waren im Exil auf derselben Seite. Sie waren natürlich gegen die Nazis. Aber auch Brecht und Thomas Mann, die bei denselben Abendeinladungen da waren, mochten sich nicht sehr. Thomas Mann sagt zu Brecht und über Brecht, das Monster hat Talent. Das hat er immerhin anerkannt, aber Brecht ist ein Monster. Und Brecht schreibt an Thomas Mann, also ich finde gut, dass Sie vornehm, ich unvornehm kämpfe. Sie werden mich doch nicht umbringen wollen. Aber ich sie, schreibt Brecht an Thomas Mann. Das ist natürlich witzig, aber man ist doch ein bisschen schockiert, weil man merkt, ein bisschen ernst gemeint ist das schon.
Und natürlich die große Bühne der Öffentlichkeit, die ja Literatinnen und Literaten zur Verfügung steht, die wird bedient. Also die Sache findet nicht sozusagen als kleines Scharmützel im Privaten statt, sondern bekommt gleich den ganz, ganz großen Auftritt.
Ja. Ich hatte die beiden super Beispiele ja schon genannt. Nazi-Literatur versus Immigranten, die wüst beschimpft werden. Ihr vergnügt euch an der Côte d'Azur, während wir hier in Deutschland für das Wiedererstehen unseres Landes kämpfen und so weiter. Man kann gar nicht so viel essen, wie man kotzen möchte, wenn man sieht, was in Deutschland gebliebene Schriftsteller über Leute, die mit knapper Not ihrer Konzentrationslagereinweisung entkommen sind, schreiben dann nicht. Und der zweite Fall ist natürlich der Biermann-Fall. Also da wird aufeinander eingeschlagen innerhalb der DDR-Literatur. Für oder gegen Biermann, wer ist abgedriftet zum westlichen Klassenfeind und wer kämpft weiter tapfer für die Sache des Sozialismus? Da geht es nicht sehr lustig zu.
Ich fasse mal zusammen, die Literaturgeschichte ist reich, insbesondere an Feindschaften. Eine möchte ich nochmal rausgreifen. Freunde fürs Leben waren auch nicht der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki und der Schriftsteller Martin Walser. Höhepunkt war 2002 der Walser-Roman Tod eines Kritikers. War das sozusagen so etwas wie die ultimative Revanche mit den Mitteln der Literatur?
Ja, da wurde wirklich auf 10 Meter Distanz ein Duell mit Kanonen ausgetragen. Marcel Reich-Ranicki war ja ein witziger Kopf, aber er konnte überhaupt nichts anfangen. Schon mit den Goethe-Zeilen aus dem Gedicht der Rezensente, ja bekanntlich enden, schlagt ihn tot, den Hund, es ist ein Rezensent. Das fand Reich-Ranicki gar nicht komisch. Nicht? Und umgekehrt galt das natürlich auch, dass man überhaupt einen Rezensenten kritisieren kann. Wo kommen wir denn dahin? Das ist bis heute übrigens ein Tabu. Dass der Rezensent Walser rezensieren kann, ist fast eine Tautologie. Also da so etwas wie Waffengleichheit herzustellen, war ja der eigentliche Impuls bei Walser. Damit ich nicht missverstanden werde, ich finde den Roman trotzdem nicht gut, weil er unüberlesbar antisemitische Impulse hat. Aber in der Sache, warum nicht wechselseitig kritisieren? Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung in der Moderne, symmetrische Kritikverhältnisse herzustellen. Es gibt da keine Tabus mehr.
Und zu oft ist dann doch der Grad zwischen eigentlich sachlicher Analyse, vernichtender Kritik und persönlicher Verletzung zu schmal, zu klein. Also ein Grundproblem der Literaturkritik, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja, ab und an gibt es wirklich Klartext, ob der sehr witzig ist, kann man dahingestellt sein lassen. Josef Roth sagt über Stefan Georges Lyrik, Entschuldigung, wenn ich das jetzt zitiere, es sind Roths Worte, nicht Hörischs Worte, das ist erhabene Scheiße. Oder ein bisschen milder Alfred Döblin über Hermann Hesse. Langweilige Limonade.
Und jetzt haben wir fast das gesamte Gespräch nur über die Feinde gesprochen und eigentlich Ihre These, dass die Feindschaften literarisch mehr hergeben, nochmal gestützt. Oder fällt Ihnen noch eine gute Literaten- oder Literatinnenfreundschaft ein zum Schluss?
Fällt deutlich schwerer. Ich glaube, dass Freundschaft unter Literaten was wirklich sehr, sehr Schweres ist. Man kann sich das aus der Position der Stärke leisten. Thomas Mann schreibt ein positives Gutachten nach dem anderen. Dem Verlag empfehle ich dringend die Publikation dieses und so. Aber aus der Position des weniger Bekannten eine Freundschaft zu suchen, auch das ist schon heikel. Freundschaft von einem Berühmten an einen weniger Berühmten ist ein großzügiges Geschenk. Und großzügige Geschenke haben immer was Beschämendes.
Das sagte Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch. Wir sprachen über viele Feindschaften und ein paar Freundschaften in der Literatur. Am kommenden Samstag soll es an dieser Stelle um die innige Feindschaft zwischen Kapitalismus und Sozialismus gehen. Alles auf den Kopf, alles in Frage stellen, mit althergebrachtem Brechen oder noch besser damit spielen, das ist die Idee von Dada. In todernsten Zeiten, nämlich während des Ersten Weltkrieges, breitete sich der Dadaismus in Europa aus und verstand sich nicht als bloße Kunstrichtung. Auch gesellschaftliche Konventionen wurden hinterfragt. So ging es den Dadaisten nicht nur um eine vollkommene Gleichberechtigung von Männern und Frauen, sie wollten sogar die Auflösung der Geschlechterrollen. Bittere Ironie ist es, dass die meisten Dadaistinnen von der Kunstgeschichtsschreibung ignoriert worden sind. Das Artmuseum im Bahnhof Rolandseck in Remagen schenkt ihnen nun Aufmerksamkeit durch eine Ausstellung. Der, die, Dada. Anja Reinhardt berichtet.
Diese Namen kennt heute kaum jemand. Suzanne Duchamp, Martha Hegemann oder Agnes Arns. Dada-Künstlerinnen, die in den Zentren der Bewegung zu den Künstlergruppen gehörten, die malten, zeichneten oder Performances mitgestalteten.
Der Freiraum Dadas bietet es an, dass da Frauen ins Werk kommen können.
Julia Wallner, Direktorin des Artmuseums.
Zum einen über diesen Ansatz, dass etwas dilettantisch sein darf, vielleicht sogar sein muss und dass dadurch natürlich sozusagen sehr viele Barrieren auf einmal wegfallen, die erstmal offene Zugänge schaffen und die auch eine Zugänglichkeit schaffen, auch die vielen neuen Medien, Gestaltungsmittel, Wege, das Experiment und das Spiel, das ermöglicht natürlich den Frauen eine Beteiligung.
Das Spiel, auch der erklärte Unsinn, ist die Reaktion der Dadaisten auf vermeintliche Logiken, die den Weltkrieg ausgelöst haben und auf die Rationalisierung des Lebens und der Arbeitsprozesse. Die Welt glaubt an den Fortschritt, Dada an das Aushebeln von allem, was als selbstverständlich gilt. Das beginnt in der Ausstellung mit dem Thema Tanz, mit Fotografien von neuen Ausdrucksformen, wie sie Rudolf von Laban und Mary Wickman entwickelten. In Zürich, wo Dada 1916 von unter anderem Hugo Ball, Emmy Hennings, Hans Arp und Sophie Teuber-Arp gegründet wurde, entstehen absurde Performances. Der Sängerin, Darstellerin und Dichterin Emmy Hennings wird hier sehr viel Raum gegeben, mit Werken anderer Künstler, die Hemmings zeichneten oder fotografierten. Und hier liegt schon das Grundproblem einer Ausstellung über Dada-Frauen.
Ich glaube, dass sich das in vielen Szenen oder Bewegungen eigentlich beobachten lässt, dass es zunächst mal offene Bewegungen sind, dass dann aber die Definitionsmacht der Geschichte, dieses Wer hat was, wann zum ersten Mal gedacht, getan, gemacht, aufgeschrieben, dass die eigentlich oft sozusagen später im Leben auch passiert. Und zugleich ist vieles im Dada so improvisiert, dass es ja die Ewigkeit gar nicht mitdenkt. Das heißt, viele Materialien sind wirklich nicht dafür gemacht, erhalten zu bleiben.
So sind in der Schau dann doch sehr viele Männer vertreten. Der Anteil der Frauen am Konzept Dada wird allerdings mehrfach geschickt durch historische Fotografien oder Dokumente verdeutlicht. Werke von Sophie Teuber-Arp befinden sich natürlich in der Sammlung des Museums. Ihre geometrischen Kompositionen haben oft mehr Witz als vieles, was in der gleichen Zeit entsteht. Auch Hanna Höch, die zum Berliner Dada-Kreis gehört, ist ein Schwerpunkt. Julia Wallner.
Hanna Höch ist ja eine schwierige Figur, weil sie einerseits heute als die Hauptvertreterin von Dada und ihre Collage, der Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauch-Kulturepoche, ist ja ein wirklich zentrales Hauptwerk der Dada-Geschichte. Und gleichzeitig konnte Raoul Hausmann später über sie behaupten, dass sie nicht Mitglied des Club gewesen sei.
Der damalige Lebensgefährte Höchs, der Künstler Raoul Hausmann, schloss sie damit für viele Jahre aus der Kunstgeschichte aus. Dabei wird im Arp-Museum im Nebeneinander der Werke deutlich, dass die Dada-Frauen künstlerisch gleichrangig waren. Die Aquarelle der Kölner Grafikerin und Malerin Martha Hegemann haben eine sehr eigene Pastellästhetik und verweisen mit ihren traumartigen Kompositionen schon auf den Surrealismus. Mit der Künstlerin Elsa von Freitag-Loringhofen wird hier außerdem nochmal grundsätzlich die Frage aufgeworfen, wer der Urheber des modernen Kunstbegriffs ist, wer also die Idee hatte, ein Urinal zu einem Kunstwerk, zu einem Ready-Made zu machen. Marcel Duchamp oder Elsa von Freitag-Loringhofen, das ist bis heute nicht abschließend geklärt. Die Baroness jedenfalls, so Julia Wallner, ging mit der Idee, Leben sei Kunst, deutlich offensiver um.
Es gibt auch die Erzählung, dass sie sich die Haare abrasiert hat und den Schädel rot lackiert habe und also mit Büstenhaltern aus Tomatendosen durch New York gelaufen ist und geklappert und gescheppert hat und sich ein Licht an ihr Hinterteil gebunden hat, sodass sie also flackerte wie ein Schild. Also dieses Verwerten von Readymades, also Arbeiten mit Müll, mit Gefundenem, mit Dingen, die sie aufsammelt auf der Straße und die sie mit ihrem Leben verknüpft.
Der, die Dada, ist schon die zweite Ausstellung in diesem Jahr im Arp-Museum, die einen sehr klugen und erfreulich unideologischen Blick auf die zu Unrecht in der Kunstgeschichte vergessenen Frauen wirft.
Anja Reinhardt über Der, die Dada. Im Arp-Museum in Remagen ist die Ausstellung bis Mitte Januar zu sehen. Die Literaturszene in Kanada und in den USA ist erschüttert über die Enthüllungen der Tochter von Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Wenige Wochen nach dem Tod von Alice Munro hat ihre Tochter schwere Vorwürfe gegen die Mutter und ihren Stiefvater erhoben. Ihr Stiefvater habe sie jahrelang sexuell missbraucht, seit sie 9 gewesen sei. Mit 25 habe sie ihrer Mutter von den Übergriffen erzählt, doch die habe nichts unternommen und sei mit ihrem Mann zusammengeblieben. Mit 38 ging die Tochter zur Polizei und der Stiefvater gab dem Missbrauch einige Jahre später zu. Die mit Munro eng befreundete Schriftstellerin Margaret Atwood zeigte sich schockiert von den Enthüllungen. Das war eine Bombe für mich. Ich versuche immer noch, es zu begreifen, sagte sie einer Online-Zeitung. Bemerkenswert nannte sie die Tatsache, dass Munro aus einer Kleinstadt gekommen sei, zu einer Zeit, als solche Dinge wie selbstverständlich unter den Teppich gekehrt worden seien. Und mit dem Wissen jetzt erkenne sie auch Hinweise in Kurzgeschichten ihrer Freundin. Die US-Schriftstellerin Joyce Carol Oates vermutet im Kurznachrichtendienst X ebenfalls, dass sich Munro mit dem Missbrauch ihrer Tochter in ihrem Werk auseinandergesetzt hat. Mindestens eine solche Geschichte sei ihr in Erinnerung, auch wenn sie den Titel nicht mehr wisse, so Oates. Das Werk von Alice Munro wird also in Zukunft sicher auch vor diesem Hintergrund gelesen werden. Mehr zu diesem Thema hören Sie morgen in unserer Sendung Kultur heute. Man kennt ihn vom Film als grünen Kobold, Spider-Mans legendären Widersacher und zuletzt hat er auch Van Gogh gespielt. Hollywood-Star Willem Dafoe wird im nächsten und übernächsten Jahr neuer künstlerischer Leiter der Theaterbiennale in Venedig sein. Eine Anfrage, die ihn offenbar auch selbst überrascht hat. Aber er habe sich sehr gefreut und gerne zugesagt, das Festival zu leiten, sagt er. Eigentlich kommt Willem Dafoe nämlich vom Theater, ist zum Beispiel auch 20 Jahre lang in New York aufgetreten bei der Theatergruppe The Wooster Group und sagt über sich selbst, ich bin ein Bühnentier. Ein russisches Gericht hat die Theaterregisseurin Jewgenia Berkowitsch und die Dramatikerin Svetlana Petritschuk zu jeweils 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihnen wurde vorgeworfen, mit einem Theaterstück Terrorismus gerechtfertigt zu haben. Seit mehr als einem Jahr sind die beiden inhaftiert. Gemeinsam hatten sie das Stück Finist, der tapfere Falke, auf die Bühne gebracht. Es geht darin um Islamisten, die im Internet Frauen die Ehe versprechen und sie für den Kampf in Syrien rekrutieren. Jahren. Der Prozess gegen die Theatermacherinnen hatte sogar in Russland Empörung ausgelöst. Zeitenwende, das war das Wort des Jahres 2022. Bundeskanzler Scholz hatte damit einen grundlegenden Kurswechsel Deutschlands nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine formuliert. Jetzt kommt das Manuskript seiner Rede ins Haus der Geschichte, wo es einen Platz in der Dauerausstellung bekommt.
Das waren die Kulturmeldungen von und mit Doris Schulfer-Noske. Vielen Dank. Staats- und Regierungschefs treffen sich zum NATO-Gipfel in Washington. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon.